SWR aktuell, Infodate am Morgen.
Mit Stefan Eich, guten Morgen. Gefeiert wurde schon letzte Woche und heute hat Baden-Württemberg, wenn man das bei einem Bundesland so sagen kann, Geburtstag. Heute vor 70 Jahren hat nämlich die verfassungsgebende Landesversammlung Baden-Württemberg gegründet, ganz offiziell. Seitdem hat sich das Land bzw. Land zu einem der Wirtschaftsstandorte in Deutschland und Europa entwickelt. Wie, das hören Sie im Hintergrund in gut 5 Minuten. Jetzt wie immer an dieser Stelle das Wichtigste vom Abend und aus der Nacht. Dazu gehört, dass Emmanuel Macron Präsident der Republik Frankreich bleibt. Bei der Stichwahl hat er so stets im vorläufigen amtlichen Endergebnis 58,5% der Stimmen bekommen. Und es ist das erste Mal seit 20 Jahren, dass ein französischer Präsident wiedergewählt wird. Für Macrons rechte Gegnerin Le Pen stimmten 41,5% der Wählerinnen und Wähler. Macron sagte, er sei jetzt nicht mehr der Kandidat eines Lagers, sondern der Präsident aller Franzosen.
Dès à présent, je ne suis plus le candidat d'un camp, mais le président de toutes et tous.
Ich weiß, dass ich auf die Wut und Unzufriedenheit vieler Mitbürger, die heute die extreme Rechte gewählt haben, eine Antwort finden muss. Das wird meine Verantwortung sein und derjenigen, die mit mir arbeiten.
Ce sera ma responsabilité et celle de ceux qui m'entourent.
Soweit der Sieger, soweit Emmanuel Macron. Verloren hat Marine Le Pen, wenn auch mit weniger Abstand zu Macron als vor 5 Jahren bei der letzten Stichwahl.
Die Rechtsaußenpolitikerin vom Rassemblement National war Macron zwar klar unterlegen, hatte aber so viele Stimmen geholt wie nie zuvor. Sie sprach von einem strahlenden Sieg.
Avec plus de 43% des voix, le résultat de ce soir représente en lui-même une éclatante victoire.
Sie werde ihr Engagement für Frankreich und die Franzosen fortführen. Eine erneute Kandidatur in 5 Jahren hatte sie aber schon vor der gestrigen Wahl ausgeschlossen.
Aus Paris berichtete Eva Eichmann. In der deutschen Politik gibt es vor allem Erleichterung, dass Macron die Wahl gewonnen hat und nicht Le Pen. Daniel Pokarka aus dem ARD-Hauptstadtstudio fasst die Berliner Reaktionen zusammen.
Bundespräsident Steinmeier hat dem wiedergewählten französischen Präsidenten gratuliert, hat gesagt, er freut sich darüber, dass die französischen Wählerinnen und Wähler den proeuropäischen Kurs mehrheitlich unterstützen. Und er sagt, ihre Wiederwahl ist auch für uns Deutsche eine gute Nachricht. Ähnlich klingt Olaf Scholz, der Bundeskanzler. Er freut sich, die Zusammenarbeit mit dem französischen Präsidenten fortsetzen zu können. Und dann gibt es noch ganz emotionale Äußerungen, auch zum Beispiel von Saskia Esken, der SPD-Chefin. Ich tanze, schreibt sie auf Twitter. Cem Özdemir, der Bundeslandwirtschaftsminister von den Grünen, schreibt, mir fällt ein Stein vom Herzen, dann etwas weniger emotional, aber eigentlich so die gleiche Stoßrichtung. Christian Lindner, der FDP-Chef. Das vereinte Europa ist die größte Gewinnerin dieser Wahl. Friedrich Merz, der CDU-Chef. Jetzt ist ein neuer Anlauf für deutsch-französische Zusammenarbeit möglich und nötig. Also all das geht in die gleiche Richtung. Freude über das, was da in Frankreich passiert ist. Eine Partei sieht das anders. Das ist die AfD, der Parteichef Tino Chrupalla. Die AfD hat ja Le Pen unterstützt. Er gratuliert Marine Le Pen zu ihrem starken Ergebnis, wie Chrupalla schreibt. Und Macron habe nur einen Scheinsieg eingefahren.
Auch Politiker aus den deutschen Regionen an der Grenze zu Frankreich haben sich erleichtert darüber geäußert, dass Macron gewonnen hat. Der Freiburger Oberbürgermeister Martin Horn hat dem SWR am Abend gesagt:
Da fällt mir ein großer Stein vom Herzen. Gerade für uns hier vor Ort im Dreiländereck, für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit, auch für das gegenseitige Verständnis, ist das ein sehr gutes Wahlergebnis.
In der Fußball-Bundesliga hat der VfB Stuttgart das Abstiegsduell bei Hertha BSC 2:0 verloren. Stuttgart steht weiter auf Relegationsplatz 16. Bochum hat zu Hause gegen Augsburg 0:2 verloren.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Dichte Wolken, etwas Sonne und teils kräftige Schauer bei 10 bis 17 Grad.
SWR aktuell. Hintergrund.
Heute ist es genau 70 Jahre her, dass die verfassungsgebende Landesversammlung Baden-Württemberg gegründet hat. Das sind auch 70 Jahre Wirtschaftsgeschichte. Vor allem für die Innovationskraft von Unternehmen wie die Autobauer und Zulieferer Mercedes, Bosch oder Porsche aus Stuttgart, den IT-Konzern SAP aus Waldorf oder die Handelsriesen DM aus Karlsruhe und Lidl aus Neckarsulm wird Baden-Württemberg in der ganzen Welt geschätzt. Das sind also 70 Jahre Wirtschaftspower, aber das war längst nicht immer so, erklärt Lutz Heiser aus der SWR Wirtschaftsredaktion.
Reiches Baden, armes Württemberg. So sah es zu Anfang zumindest aus, als das Bundesland 1952 durch den Zusammenschluss von Württemberg-Baden, Südbaden und Württemberg-Hohenzollern gegründet wurde. Baden hatte den Zweiten Weltkrieg zwar bei weitem nicht unbeschadet, aber doch weit besser überstanden als Württemberg, wo zahlreiche Städte wie etwa Stuttgart, Ulm, Reutlingen, Böblingen oder auch Sindelfingen wegen der vielen Industrieanlagen dort durch alliierte Luftangriffe stark zerstört worden waren. Württemberg hatte wirtschaftlich gesehen vor 70 Jahren also die deutlich schwierigeren Startbedingungen. Britta Leise, Direktorin des Wirtschaftsarchivs Baden-Württemberg.
In Württemberg standen, wenn auch beschädigt, die großen Fabriken. Hier lebten die Industriearbeiter bzw. kehrten nach dem Krieg hierhin zurück. Hinzu kamen die Heimatvertriebenen und Flüchtlinge aus der sowjetischen Besatzungszone. Die Menschen waren also das Kapital des Wirtschaftswunders.
Als Glücksfall für den Wiederaufbau erwies sich, dass Nordbaden und Württemberg nach dem Zweiten Weltkrieg in die amerikanische Besatzungszone fielen. Und die Amerikaner viel für den Wiederaufbau der ihnen zugeteilten Gebiete taten und investierten. Während die Franzosen, die Südbaden und Württemberg-Hohenzollern besetzt hielten, Fabriken dort teils abbauen und als Reparationsleistung nach Frankreich bringen ließen.
Im Vergleich zu den anderen Besatzungszonen erreichten die Industriezerstörungen und Demontagen in der französischen Besatzungszone, also in Südbaden und Südwürttemberg-Hohenzollern, ein ungewöhnliches Ausmaß und wurden von den Franzosen zumeist mit den deutschen Eingriffen in Frankreich seit 1941 gerechtfertigt.
In Württemberg wie in Baden spuckten die Menschen jedenfalls in die Hände und versuchten wieder aufzubauen, was zerstört worden war. Das deutsche Wirtschaftswunder nahm seinen Lauf. Und der Südwesten, wo die Industriebetriebe, vor allem die Automobilindustrie und ihre Zulieferer, nun wieder die Arbeit aufnahmen, lieferte einen großen Anteil daran. Noch einmal Britta Leise, Direktorin des Wirtschaftsarchivs Baden-Württemberg.
Eine der Triebfedern des Wirtschaftswunders in Baden-Württemberg war sicherlich der seit 1955 beschäftigungsstärkste Maschinenbau, dicht gefolgt vom Fahrzeugbau. Beide Branchen hatten zwar in den direkten Nachkriegszeiten bis zur Währungsreform ihre Startschwierigkeiten, weil sie zum Beispiel durch die Zerstörung stark eingeschränkt waren, holten diesen Nachteil aber sehr schnell auf. Anfangs wurden allerdings überwiegend kleinere Wagenklassen auf wenig veränderter alter Typenbasis gebaut. Und für einkommensschwächere Käuferschichten gab es immer noch das billigere Motorrad.
Heute nun ist Baden-Württemberg das Bundesland mit den allermeisten Exporten, der zweitniedrigsten Arbeitslosenquote sowie den meisten angemeldeten Patenten pro Kopf im Bundesvergleich. Ist Spitzenreiter bei Forschungs- und Entwicklungsausgaben. Nicht nur viele Global Player und Hidden Champions sitzen hier, auch viele neue, innovative Start-ups entstehen gerade. Etwa rund um Uni-Städte wie Karlsruhe oder Tübingen. Damit ist Baden-Württemberg eigentlich gut aufgestellt, die wirtschaftliche Erfolgsgeschichte des Südwestens weiter fortzuschreiben. Was in Zeiten von internationalen Krisen und Kriegen, Klimawandel, Digitalisierung und Transformation, etwa in der Automobilindustrie, indessen herausfordernd genug bleiben dürfte.
SWR aktuell. Was heute wichtig wird.
Das ist auf jeden Fall der Ukraine-Krieg. US-Außenminister Blinken und Verteidigungsminister Austin haben nach ihrem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky weitere Militärhilfe angekündigt. Die USA wollen mehr als 300 Millionen Dollar zur Verfügung stellen und Munition für 165 Millionen liefern. In einem russischen Öldepot nahe der ukrainischen Grenze ist offenbar ein Brand ausgebrochen. Ob der mit dem Krieg in der Ukraine im Zusammenhang steht, ist unklar. Wie kann und wie soll Deutschland Flüchtlinge aus der Ukraine aufnehmen und integrieren? Darüber wird heute im Bundeskanzleramt diskutiert. Olaf Scholz hat dazu Vertreter von Ländern, Kommunen, Hilfsorganisationen, Gewerkschaften, Wirtschaftsverbänden sowie Kirchen eingeladen. Konkret geht es um Unterkünfte für die Geflüchteten, wie sie Arbeit finden können und wie ihre Kinder in Kitas und Schulen betreut werden sollen. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine Ende Februar sind über 5 Millionen Menschen aus dem Land geflüchtet. In Deutschland wurden bisher knapp 380.000 registriert. Vermutlich sind aber noch viel mehr bei uns. In Sachen Ukraine-Politik wird das eine spannende Woche im Bundestag. CDU und CSU legen einen Antrag zur Bewaffnung der Ukraine vor. Und die Ampelparteien kontern mit eigenen Ideen, so wie schon beim FDP-Parteitag am Wochenende. Dazu die Meinung von Alfred Schmidt aus dem SWR-Hauptstadtstudio.
Hauptsache Hauptstadt.
Die spannendste Frage dieser neuen Sitzungswoche im Bundestag lautet: Wie bewaffnet Deutschland die Ukraine? Von heute an formulieren Abgeordnete den letzten Schliff hinein in die entsprechenden Anträge. Parlamentarische Technik ist da gefragt, damit es hinterher nicht heißt, hier werde eine weltpolitische Krise ausgenutzt für kleinliche Geländegewinne im Bundestag. Oder wie FDP-Chef Lindner es beim Parteitag der Liberalen ausdrückte, für parteipolitisches Bodenturnen. Die Vorschläge der FDP lauten: Wir wollen mehr und schwere Waffen liefern in Richtung Ukraine, keine deutschen Alleingänge, keine Risiken eingehen, die uns zur Kriegspartei machen würden und die eigene Verteidigungsfähigkeit nicht einschränken. Die FDP ist zwar genervt vom Kanzler und hält ihn mehrheitlich für einen Zauderer, aber die Liberalen wissen schon, dass sie sich in der Regierung nicht benehmen können wie eine Oppositionspartei. Die Union hat schon einen Entwurf vorgelegt, der lässt aber viel Platz für Spekulation. Wollen wir Waffen aus Bundeswehrbeständen liefern? Soll die deutsche Rüstungsindustrie neu produzieren? Bleibt es beim Ringtausch, also beim Prinzip, dass wir in Osteuropa Waffen ersetzen, die von dort in die Ukraine gehen? Die Woche, die heute beginnt, muss Klarheit bringen. Von heute an wird sich auch zeigen, will die CDU nur den Kanzler vor sich hertreiben oder ist sie konstruktiv? Und wie kriegen die Ampelparteien die Kurve in dieser Sache, ohne sich zu verzanken? Das Letzte, was die Ukraine jetzt braucht, ist eine deutsche Politik, die sich mit sich selbst beschäftigt.
Die Meinung von Alfred Schmidt. Ganz aus der Nähe will sich UN-Generalsekretär Antonio Guterres die Lage im Kriegsgebiet ansehen. Bevor er aber nach Kiew fliegt, reist er zu Gesprächen nach Moskau und noch davor heute in die Türkei. Dort trifft er sich mit Präsident Erdogan. Mehr von Antje Passenheim.
Für Guterres könnte es die wichtigste Reise seiner Amtszeit werden. Auch wenn niemand bei den Vereinten Nationen erwartet, dass er bei seinen Gesprächen in Moskau und in der Ukraine Wunder vollbringt. Sein erklärtes Ziel sei es, eine Waffenruhe zu erreichen, damit eingeschlossene Zivilisten aus besetzten und umkämpften Städten flüchten können und damit UN-Hilfskonvois zu den notleidenden Menschen kommen. Guterres hat betont, dieser Vorstoß sei nicht der Beginn einer offiziellen Vermittlungsrunde. Beobachter schließen aber nicht aus, dass seine Reise den Boden für spätere Friedensgespräche ebnen könnte. Auf seinem Weg stoppt Guterres in der Türkei bei Präsident Erdogan. Er gilt derzeit als einer der vielversprechendsten Vermittler in dem Konflikt. Morgen wird der UN-Chef Präsident Putin im Kreml treffen, bevor er am Donnerstag den ukrainischen Präsidenten Selenskyj besucht. An welchem Ort ist derzeit noch nicht bekannt.
In Rheinland-Pfalz beginnt heute nach den Osterferien die Schule wieder. Die Maskenpflicht war schon vor den Ferien weggefallen. In vielen Schulen gibt es aber Diskussionen darüber, ob wegen der Corona-Infektionsgefahr doch noch Masken getragen werden sollen. Das Land Baden-Württemberg wird 70, darüber haben wir eben schon berichtet, und Rheinland-Pfalz feiert ebenfalls Geburtstag, und zwar den 75. Das rheinland-pfälzische Justizministerium und der Verfassungsgerichtshof haben für heute zu einem Festakt im Mainzer Schloss eingeladen. SWR-Landespolitikredakteur Matthias Zahn.
Heute, vor 75 Jahren, 1947, hatte die Landesversammlung die Verfassung verabschiedet. In der Einladung zu dem Festakt heute heißt es, die Landesverfassung habe sich als Fundament für Staat und Gesellschaft in Rheinland-Pfalz in hohem Maße bewährt. Am 18. Mai 1947 wurde die Verfassung dann in einer Volksabstimmung angenommen, mit knapper Mehrheit. Der 18. Mai ist seitdem der Verfassungstag. Der große Festakt des Landes zum 75. Geburtstag ist an diesem Tag im Mainzer Staatstheater geplant. Dazu kommt das dreitägige Landesfest vom 20. bis 22. Mai, dieses Jahr ebenfalls in Mainz.
SWR aktuell, Infodate. Auch für Ihren Sprachassistenten morgens, mittags und abends.